Das Beste aus der SWR3 Morning Show von heute.
Hallo, wir sind's, Michael Wirbitzki
und Sascha Zeus.
Tom Grennan gleich hier bei uns und dazu gleich eine mittelwichtige Information aus dem Musikbusiness.
Ja, genau. Wusstest du, Michael, dass Tom Grennan nicht nur ein großartiger Sänger ist, sondern dass er auch ein super Fußballer ist?
Ist das so?
Ja, der hat in seiner Jugend hat er gespielt, unter anderem bei Northampton und bei Aston Villa.
Das ist allerdings richtig gut.
Ja.
Frage. Und warum hat er sich dann trotzdem für den Gesang entschieden?
Naja, das war so. Er hat sich wohl nicht so anständig benommen.
Aha.
Als Fußballer. Und dann hat sein Verein ihn entlassen.
Aha.
Fußballkarriere vor dem Aus. Und dann hat er sich nach eigenen Angaben, war er dann auf einer Party.
Mhm.
Und hat sich abgeschossen, nennen wir es so.
Sieh mal an.
Ja, und dann hat er Karaoke gesungen.
Und dann haben die gesagt, wow.
Ja, das waren so ehemalige Schulkameraden und die haben gesagt, wow, Tom, Wahnsinn.
Das haben wir ja gar nicht gewusst.
Wahnsinn, Tom.
Nüchtern singst du so ätzend, aber besoffen, Hammer irgendwie. Du solltest eine Musikkarriere starten. Ja, wenn es nicht stimmt, diese Geschichte, dann ist sie zumindest schön erfunden.
Ja, Papier ist ja geduldig, Wikipedia auch.
Ja, eben, ganz genau. Und man sollte daraus auch nicht die Lehre ziehen, dass alle betrunkenen Fußballer schön singen können, wie wir ja zum Beispiel hier bei sowas hören. Zumindest hat es funktioniert.
Und er hat jetzt Tom Jones getroffen.
Oh, die beiden Toms. Tom Jones natürlich auch eine Legende. Logischerweise, wir kennen ihn aus Hunderten von Hits. Zum Beispiel diesen hier. Unglaubliche Stimme, der Tiger, Tom Jones.
Hm? Und die beiden haben bei der Plattform Led Bible jetzt über Musik gequatscht und ihre Karrieren.
Oh, und zum Beispiel den ersten richtigen Hit. Hm?
Yeah, what would your be, Bray?
But it's not unusual, the first one. That's the one that changed my life.
Yeah.
It's not unusual to be loved by anyone.
Oh!
It's not unusual to have fun with anyone.
Tom Jones ist ja auch legendär in Mars Attacks.
Ja,
ist auch
und da singt er dieses Lied.
Ja, da singt er genau
unusual.
Dieses Ding. Okay, so, aber wir wollten ja eigentlich Tom Grennan hören jetzt hier in der Morning Show. Und wer das Gespräch von Tom Grennan und Tom Jones sehen will, das gibt's als Video im Live-Blog verlinkt bei uns auf swr3.de. Schönen guten Morgen, die SWR3 Morning Show hier. 5.49 Uhr ist es und ein Nisha Didic hat uns eine Mail ins SWR3 Studio geschickt mit einer Frage an den Erklärbär.
Das bin ich.
Ja, das bist du. Hallo, Erklärbär.
Auch hallo.
So, Anisha will vom Erklärbär wissen...
Das bin ich.
Jaha. Sie will wissen, wie das jetzt mit dem Mond ist.
Was ist denn das für eine Frage? Da habe ich doch schon keine Lust mehr, wenn jemand eine Frage stellt, die gar keine ist.
Die Frage kommt ja erst noch. Ah. Woran erkennt man, ob der Mond zu- oder abnimmt?
Ganz einfach, am Gewicht. Wenn er zum Beispiel am Monatsende mehr wiegt als am Monatsanfang, dann hat er zugenommen.
Das ist vielleicht bei Erklärbären so. Das ist nicht dein Ernst,
natürlich
oder?
Nicht. Es ist so, auf der Nordhalbkugel ist ein zunehmender Mond auf der rechten Seite beleuchtet. Mhm. Er wächst also von rechts nach links. Mhm. Ein abnehmender Mond hingegen wird auf der linken Seite beleuchtet.
Ja, bravo. Das hast du super erklärt.
Ja, es gibt übrigens auch eine Bärenbrücke, um sich das zu merken.
Du meinst eine Eselsbrücke.
Bin ich vielleicht ein Erkläresel?
Nein, natürlich nicht.
Eben. Ja. Die Bärenbrücke geht so. Mhm. Ein abnehmender Mond formt eine Sichel, die wie der Buchstabe C aussieht.
Mhm.
Der Anfangsbuchstabe des lateinischen Wortes crescere, wachsen. Der Mond lügt also.
Der Mond lügt? Ja klar, es müsste andersrum sein. Also, stimmt das denn auch wirklich?
Ja, natürlich stimmt das. Das kannst du mir ruhig abnehmen.
Mhm.
So, und jetzt gehe ich frühstücken. Ich muss nämlich noch zunehmen.
Oh.
Wow, abnehmen, zunehmen. Geniales Wortspiel vom Erklärbär. Das bin übrigens ich.
Du erwähntest es. Es ist 6.26 Uhr und du guckst so.
Ich guck so, als hätte ich eine Top-Information.
So guckst du.
Ja.
Genau so guckst du.
Achtung, Top-Information.
So, aus welchem Bereich stammt die Top-Information?
Aus dem Bereich mir doch wurscht.
Oh, das halte ich für einen recht großen Bereich.
Ja.
Mir doch wurscht. Da fallen mir direkt spontan etliche Dinge ein.
Ja, aber Michael, wusstest du, der Buchstabe Q kommt in deutschen Texten mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,02% vor.
Weißt du, was ich da sage?
Nee.
Mir doch wurscht.
Ja, also.
wer überlegt sich denn sowas?
Ich habe keine Ahnung.
Der Buchstabe Q kommt in deutschen Texten mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,02% vor. Also erstens ist es mir wurscht, aber zweitens bezweifle ich das auch.
Echt?
Ja, also jetzt sagen wir mal hier, Quatsch keinen Quark, du Quasselstrippe. Da hast du schon 3 Q in einem Satz.
So,
das ist doch eine höhere Wahrscheinlichkeit als 0,02%.
Wie du hier versuchst, meine Top-Informationen schlecht zu machen, das geht auf keine Kuhhaut.
Kuhhaut schreibt man mit K und nicht mit Q. Verdammt nochmal, die Top-Info nehmen wir zurück.
Achtung, zurückgenommene Top-Information.
Schönen guten Morgen, wenn ihr noch ein bisschen schlapp seid heute früh an diesem Freitagmorgen, dann geht's euch ja letztlich wie dem Frühling, weil der kriegt dieses Jahr auch den Hintern nicht so richtig hoch.
Wann lässt der endlich sein irgendwie blaues Band flattern?
Ja, draußen flattert's schon, denn Wind haben wir ordentlich irgendwie und der macht's auch ganz schön kühl. Letztes Jahr hatten wir um diese Zeit, also Ende April, ja öfter schon mal die 25 Grad Marke geknackt. Jetzt war es mal, es war mal so 2-3 Tage ganz nett, auch ein bisschen wärmer ohne diesen kalten Wind.
Und jetzt ist schon wieder vorbei.
Ja, SWR3 Wetterfrau Anne-Kathrin Kienzle. Dieser April war ja tatsächlich auch der kälteste der letzten 35 Jahre.
Tja, war auch alles mit dabei. Schnee, viele Frostnächte, in Sigmaringen an der Donau 25, um genau zu sein. Und auch in Baden-Baden haben wir beispielsweise mit 14 Frostnächten insgesamt einen neuen Rekord aufgestellt. Und dann, du hattest es angesprochen, war da ja immer dieser kalte Wind. Selbst wenn auf die Sonne schien, wir sind immer wieder in diese Nord-Nordost-Strömung gerutscht. Und damit konnte der Wind eben die super viel diese eisige Polarluft zu uns reinpusten.
So, und wer gar nicht genug davon kriegen kann, genauso ungemütlich und kühl geht's ja jetzt auch weiter.
Das erste Maiwochenende sieht echt nicht so dolle aus. Wer eine Radl- oder Wandertour plant, besser ein Regencape mit einpacken. Mehr als 14, 15 Grad sind kaum drin und gerade in Baden-Württemberg fällt auch immer wieder Regen. Aber der ist echt auch schon wieder nötig, denn der April war nicht nur unterkühlt, er war auch wieder ganz schön trocken.
Gibt's denn trotzdem für alle Frühlings-Sonnen-Wärmeliebhaber so ein bisschen Hoffnung?
Also Anfang nächster Woche sieht es noch wechselhaft aus, aber dann könnte in der zweiten Wochenhälfte ein Schub warmer Luft zu uns reinkommen. Und im Mai wird das dann schon. Da finden normalerweise nicht mehr so viel Luftmassenkämpfe statt. Es wird mit der Zeit dann immer ruhiger und wärmer. Und die Sonne hat im Mai auch schon so viel Kraft wie im Juli. Je nach Wetterlage scheint sie bis zu 15 Stunden lang. Und wenn der Wind dann noch auf Südwest dreht, dann sind in SWR3-Land durchaus 25 bis 30 Grad möglich.
Es gibt Hoffnung.
Ja,
ich nehme trotzdem für einen Fahrradausflug morgen meine Regentonne mit. Die wird voll.
Die Regentonne, ja. So über den Kopf und dann ab aufs Fahrrad. Genau, schöne Idee.
Das traut sich nur einer mitten rein ins Lied. Es wäre deine Morningshow hier. Guten Morgen.
Peter Gedöns hier aus Bonn. Hör mal, du Evolutionsbremse. Das mit der Makroökonomie, das ist ja nicht so einfach.
Moment mal, Herr Gedöns. Makroökonomie?
Ja, sicher, du Jackenfutter. Hä?
Können wir nicht mal über was anderes reden?
Ja gut, meinetwegen. Dann reden wir eben über Mikroökonomie. Ah. Also bei der mikroökonomischen Preistheorie, da spricht man ja von einer inflatorischen oder deflatorischen Lücke. Ein Nachfrageüberschuss auf einem Markt führt nach der walrasianischen Preisanpassungshypothese zu Preissteigerung, ein Angebotsüberschuss zu Preissenkung. Entsprechende Reaktionen werden ja für das Preisniveau vermutet.
Herr Gedöns, bitte können wir nicht doch über was anderes reden, vielleicht übers Wetter.
Das Wetter?
Ja.
Haben Sie mal aus dem Fenster geguckt?
Nee, noch nicht.
Ja, dann machen Sie das mal. Ich warte so lange.
Ja gut, ich guck mal, ja.
Ich sing so lang ein Lied, ich sing so lang ein Lied sing ich so lang. Mann, dauert ja. In der Zeit kann ich ja noch Kirgisisch lernen hier.
Herr Grenz, ich hab jetzt mal geguckt, wie das Wetter ist.
Ja und?
Lassen Sie uns über Mikroökonomie reden.
Sehen Sie, sag ich doch. Also, wenn man die Mikroökonomie von der keynesianischen Grundposition aus betrachtet, dann zeichnet sich die deflatorische Lücke natürlich durch.
Moin, moin, SWR3 hier. Es ist 7:11. Wir möchten Modellversuch für Tempo 30 in der Innenstadt werden. Das wollen zum Beispiel die grünen OBs von Bonn und Darmstadt und auch der OB von Freiburg. Verkehrsminister Scheuer ist da eher nicht so dafür.
Er sagt, nein, das ist Quatsch, weder erforderlich noch sinnvoll.
Umgekehrt wird argumentiert, Tempo 30 bringt mehr Verkehrssicherheit und Umweltschutz. Christoph Hupfer, Experte für Verkehrsplanung von der Karlsruher Hochschule für Technik und Wirtschaft. Wenn wir erstmal auf den Sicherheitsaspekt schauen, da ist natürlich naheliegend, dass Tempo 30 mehr Sicherheit bringt.
Da gibt es ja eine ganz einfache Rechnung. Also ich bin mit einem Fahrzeug mit 50 Kilometer pro Stunde immerhin mit 14 Metern in der Sekunde unterwegs und bei 30 Kilometer sind das nur 8. Und selbst wenn ich den Fußgänger beispielsweise nicht verfehle, dann hat das immer noch eine deutlich niedrigere Kollisionsgeschwindigkeit und die Verletzungsschwere ist kleiner. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich den anfahre, ist kleiner oder die Fußgängerin. Das heißt, wir haben alle positiven Dinge der Verkehrssicherheit da auf der Seite von Tempo 30.
Aus dem Bundesverkehrsministerium heißt es jetzt, die Regeln passen eigentlich so, wie sie sind. Außerdem hieß es in einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen, Tempo 50 auf den Hauptstraßen hält den Verkehr aus den Wohnvierteln raus. Das, kann man das nachvollziehen?
Nee, das kann ich nicht nachvollziehen, weil es geht ja jetzt nicht um die Höchstgeschwindigkeit, sondern wir müssen ja gucken, wie schnell ist die Reisegeschwindigkeit. Das heißt, wie schnell kommen wir von A nach B? Und da gibt's so eine Global Traffic Scorecard, die letztmalig 2018 ausgerufen wurde. Und da war zum Beispiel in Berlin, unserer Bundeshauptstadt, die durchschnittliche Geschwindigkeit im Autoverkehr 18 Kilometer pro Stunde. Das zeigt einfach, dass die absolute Höchstgeschwindigkeit auf das, was nachher bei den Autofahrerinnen und Autofahrern ankommt, gar nicht so in erster Linie das Entscheidende ist, sondern zusammenspielt mit ganz vielen anderen Dingen.
Befürworter von Tempo 30 sprechen auch immer wieder vom Umweltschutz. Wie schwer wiegt dieses Argument?
Bei der Umwelt, wenn wir an die Treibhausgase gehen, an die Emissionen, ist es wohl nicht ganz so eindeutig. Also da ist wohl die Frage des Verkehrsflusses wichtiger als die der absoluten Geschwindigkeit. Wenn ich also weniger Beschleunigungs- und Verzögerungsvorgänge habe beispielsweise, dann ist das etwas, was dazu beiträgt. Aber es ist auch hier kein Quantensprung. Anders sieht es vielleicht bei der Lärmminderung aus. Also da wissen wir auch schon seit längerem, dass die Absenkung der Höchstgeschwindigkeit dort eine Absenkung von 2 bis 3 Dezibel bewirkt. Und das würden wir beispielsweise anders nur sonst erreichen, wenn wir die Verkehrsmenge halbieren. Nur, dass man mal so eine Vorstellung hat von der Wirkungsmöglichkeit dieses Instruments.
Es gibt also einige Argumente dafür. Fühlt sich dennoch natürlich merkwürdig an, wenn man auf großen vierspurigen Durchgangsstraßen 30 fahren soll.
Es fühlt sich sehr, sehr langsam an,
ja,
finde ich.
Aber eben, wie gesagt, Argumente auf der einen wie auf der anderen Seite. Was sagt denn SWR Dreiland dazu? Ja zu Tempo 30 in Innenstädten oder auf keinen Fall? Eure Meinung jetzt 07221 2011. Nochmal die Nummer 07221 2011. Unter der könnt ihr uns auch eine Sprachnachricht schicken.
7:21 Uhr ist es. Schönen guten Morgen.
Die erste
Morgenshow hier.
Du, es klingt ja so, als wärst du super drauf. Ich bin wahnsinnig gut drauf. Gerade nach diesem Cowrock von The Boss Hoss.
Ja, super. Aber ich hingegen frage mich, in welcher Welt leben wir eigentlich?
Oh.
In welcher Welt leben wir eigentlich?
Wieso fragst du dich das konkret, alter Weggefährte?
Als geborener Münchner frage ich mich das deshalb, weil wirklich der Vorschlag gekommen ist, das Oktoberfest nach Dubai zu verlegen.
Das ist wirklich wahr. Man denkt, irgendwie geht's noch irgendwie. Ja. Aber in der Tat, klar, pandemiebedingt und man weiß nicht, ob die Wiesen halt stattfinden.
Ja, und da ist sogar der Sepp Kretz, ist ein Wiesenwirt, der ist bei den Planungen mit dabei. Und das soll am 7. Oktober um 12 Uhr in 32 Zelten gleichzeitig starten und dann ein halbes Jahr dauern.
Oktoberfest in Dubai.
Ja.
Ja, geht's noch?
Alkohol darf ausgeschenkt werden in Hotels, wie jetzt auch schon. Allerdings müssten Betrunkene per Shuttlebus in ihre Hotels befördert werden.
Und nicht wie in München mit dem eigenen Pkw.
Genau.
Schön.
Ist ja unglaublich.
Ja, ist Wahnsinn. Aber wir können es uns eigentlich auch schon jetzt vorstellen, wie das wohl laufen wird.
Ja, schön ist beim Scheich. Zinzi, bringst mir noch ein Maß Erdöl?
Ja, freilich. Magst du da Kamelhaxen dazu?
Ja, gern. Und jetzt singen wir einen, Zinzi. 2, 3, 4. Beim Scheich, da steht ein Hofbräuhaus. Uns zur Dubai.
Mehr Spaß am Morgen. Einfach SWR 3.
Das Telefon glüht hier bei SWR 3 und wir kriegen auch jede Menge Sprachnachrichten rein über unsere App. Tempo 30 in der Innenstadt, das bewegt SWR 3-Land. Soll das kommen oder nicht? Grüne OBs in Bonn und Darmstadt haben das gefordert, auch der Freiburger OB. In Mainz gibt's das bereits, schreibt Werner Müller ins SWR 3-Studio. Die Stadt Mainz macht es bereits, typisch Deutschland, wir diskutieren einfach alles tot.
Simon schreibt Tempo 30, in meinem Ort ist das seit ein paar Jahren so und es geht seitdem schneller und viel entspannter.
Alex Weißmann bezieht sich auf diese Studie, dass das Durchschnittstempo in deutschen Großstädten sowieso nur bei 18 Stundenkilometern liegt. Dann schreibt er, ich finde, wenn die Durchschnittsgeschwindigkeit sowieso nur 18 in der Stunde ist, dann muss man ja auch nichts mehr ändern. So, und wir haben auch jede Menge Anrufe und Sprachmessages bekommen.
Jürgen, morgen aus Rheinland-Pfalz. Da soll nur mehr geknipst werden und der Autofahrer soll einfach mehr abkassiert werden. Um nichts anderes geht's da.
Ja, hier ist Thilo Fink. Hallo, ich bin auf dem Weg von Stuttgart nach Emden, sitze im Auto. Und meine Meinung zu Tempo 30 in Innenstädten ist, dass ich dagegen bin. Ich bin der Meinung, dass es auch in Innenstädten möglich sein muss, auf ausgewiesenen Straßen weiterhin 50 zu fahren. Wir haben mittlerweile in sehr vielen Wohngebieten bereits Tempo 30 vorliegen, aber es ist auf der einen Seite wichtig, dass auch Mobilität zur Verfügung gestellt wird, indem man einfach auf Hauptverkehrsstraßen mit Tempo 50 vernünftig von A nach B kommt.
Ja, hier ist Sami Wolfinger und ich bin unterwegs auf der Autobahn. Das ist ein kompletter Quatsch, weil ich wohne an einer Hauptstraße, die seit der Zug für 1,5-2 Jahre auf 30 reduziert wurde. Und bei mir hat definitiv der Lärm zugenommen.
Es gibt ganz, ganz viele Aspekte. Ulrike zum Beispiel aus Sulzfeld schreibt, auch Radiolärm, Autotuner und Motorräder sind trotz 30 Kilometern sehr laut. Ich wohne an einer Durchgangsstraße. Guten Morgen, 10 Minuten nach 8 ist es. Die SWR3 Morning Show hier mit Michael Verbitzki und Sascha Zeus. Bioplastik aus Brot. Diese Idee hat die Uni Hohenheim diese Woche vorgestellt. Und das ist nur eine von ganz, ganz vielen Ideen, Plastik oder Kunststoff aus nachhaltigen Ressourcen herzustellen.
Und der Gedanke dahinter ist, Erdöl bei der Herstellung zu vermeiden.
Werner Eckert aus der SWR3 Umweltredaktion. Die Idee ist ja nicht neu. Da gibt es schon viele Ansätze, die ja auch schon zum Teil bei uns im Alltag angekommen sind.
Na, das bekannteste Kunststoffprodukt, das aus Naturstoffen gewonnen wird, ist wahrscheinlich Gummi. Alle sogenannten Bio-Kunststoffe zusammen sind aber gerade mal vielleicht 1% der gesamten Kunststoffproduktion. Aber vielleicht ist das auch der falsche Hebel, um beim Erdöl was einzusparen. Denn vom gesamten Erdöl gehen 90% in Kraftstoffe, damit fahren wir Auto, Heizungen und in Kraftwerke. Keine 10% sind für die chemische Industrie Grundstoff und da gehört die Kunststoffherstellung auch noch dazu. Also Kunststoff macht wirklich nur ein paar Prozent vom Erdölverbrauch aus.
Schon als wir beide kleine Jungs waren, hat man uns erzählt, ja, das Erdöl, das reicht noch 25 Jahre.
Dann ist Schluss.
Ja, und da gibt es ja immer wieder diese Hochrechnungen, bis dann und dann reicht das Öl. Mittlerweile gibt es solche Rechnungen gar nicht mehr, oder?
Tatsächlich sieht es derzeit so aus, als würde nicht der schiere Mangel an Öl irgendwann das Ölzeitalter beenden. Da gibt es übrigens einen alten Spruch, der wird einem saudischen Ölprinzen zugeschrieben, nämlich die Steinzeit ist nicht zu Ende gegangen, weil die Steine aus waren. Genauso wenig wird das Ölzeitalter zu Ende gehen, weil der letzte Tropfen Öl aus der Quelle gepresst ist. Nee, es ist so, dass der Klimaschutz heute das Limit setzt und nicht mehr die Ölmenge. Das bedeutet, die Ölverbrennung endet, weil sonst die Atmosphäre mit noch mehr Treibhausgasen aufgepumpt würde und die Temperaturen gar nicht mehr in den Griff kriegen. Wir müssen das ja nur mal weiterdenken. Es werden immer mehr E-Autos verkauft. Und wenn die mal marktbeherrschend sind, ja, dann wird es einfach deutlich weniger Nachfrage nach Erdöl geben. Übrigens, die Erdölstaaten richten sich darauf ein. Die investieren mittlerweile viel Geld in erneuerbare Energien, in Solar- und Windstrom.
Um 8:45 ist es die SWR3 Morning Show hier.
Da stell dir mal vor, Michael, da liegen ja 20 Millionen Euro vor dir und du kannst nicht zugreifen.
Ja, so in etwa geht's Ermittlern in Rheinland-Pfalz aktuell. Die haben vor 5 Jahren ein Bitcoin-Konto entdeckt auf dem Rechner eines der damals größten Drogenbosse Deutschlands. Der ist inzwischen im Gefängnis. Und nach wie vor kommen sie nicht an dieses Geld ran.
Und dann ist es irgendwann einfach verschwunden, weg.
Was für eine Story. Das haben die Ermittler diese Woche mitgeteilt. SWR3-Reporter Kevin Frisch mit der True-Crime-Story der Woche.
Für den Drogenboss kursieren Namen wie
Gino.
So sollen ihn seine Komplizen genannt haben. Und steckt er im Darknet hinter dem Pseudonym
Z100.
Auf seinem Rechner fanden die Ermittler ein Programm, mit dem sie sehen konnten, wie viel Geld auf dem Bitcoin-Konto ist. Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer.
Ungefähr 450 Bitcoins, das waren damals im Juli 2017, als das Urteil erstmals gefällt worden ist, 10 Millionen Euro im Gegenwert. Und inzwischen hat sich eben der Wert des Bitcoins so entwickelt, dass es sich jetzt fast verdoppelt hat.
Drogengeld von der Plattform Chemical Love, die Gino und seine Komplizen betrieben haben.
Da konnte man Drogen bestellen, wie praktisch bei eBay.
Für Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer und sein Team der Koblenzer Landeszentralstelle Cybercrime geht die Suche nach dem Geld weiter, während die Täter schon lange verurteilt sind. Hochgenommen hat man die schon 2016. Das Hauptlager bei einem Familienvater in Rülsheim in der Südpfalz, ein Kurier in Pforzheim und der Boss, der Sohn eines ehemaligen Stuttgarter Fußballprofis. Zuerst kam man nicht ans Drogengeld ran,
weil uns eben der Schlüssel fehlt.
Das Passwort zum Bitcoin-Konto fehlt. Man konnte also das viele Geld da liegen sehen, aber die Ermittler kamen nicht dran. Und dann, noch während der Prozess läuft, ist das Geld plötzlich weg. Wie Chino das geschafft hat, weiß man noch nicht. Gibt es doch noch einen Komplizen draußen, dem er das Passwort irgendwie gesagt hat? Konnte Chino ein Handy ins Gefängnis schmuggeln und die Drogenmillionen selbst abzweigen?
Jedenfalls im Moment sind sie für uns nicht greifbar.
Wie es mit aktuellen Spuren aussieht, da hält sich Generalstaatsanwalt Brauer bedeckt. Die schwierigen Ermittlungen dürfen nicht gefährdet werden.
Spuren gibt es immer. Alles, was man im Internet macht, hinterlässt Spuren. Aber das aufzudröseln, das dauert ein bisschen.
Die Drogenmillionen sind also noch nicht verloren. Vielleicht.
Ja, es ist Zeit, Abschied zu nehmen, weißblauer Bruder.
Da sagst du was, Old Plapperhand.
Was für ein großartiger Morgen. Aber was wird uns der Tag bringen, hm?
Nun, ich reite hinaus zum Discounter des Weißen Mannes und besorge Champagner für meinen Bruder Glatter Aal.
Oh, Glatter Aal. Es ist doch dieser aalglatte Typ von den Immobilien-Irokesen, hm?
So ist es.
Wem hat er denn diesmal eine seiner überteuerten Wohnungen angedreht, hm?
Einfältiger Pinsel hat eine gekauft.
Ja, einfältiger Pinsel.
Was wirst du tun, Old Plapperhand?
Nun, ich verkünde noch die Abschiedsweisheit der Weekend Wichita. Erst, wenn der weißblaue Bruder zum Thema 30 oder 50 Stundenkilometer in Innenstädten sagt...
Tempo 50 nur für Geimpfte.
Erst wenn einige Münchner Wirte das Oktoberfest ernsthaft nach Dubai verlegen wollen.
Das Schön ist beim Scheich. Zinzi, bringst mir noch ein Maß Erdöl?
Ja, freilich. Magst du Kamelhoxen dazu?
Ja, gern. Und jetzt sing mal einen, Zinzi. Ja. 2, 3, 4.
Beim Scheich, da steht ein Hofbräuhaus und zur Dubai.
Ja, und erst, wenn wir dann wie immer freitags den Igel bürsten. Erst dann werdet ihr merken, dass die Morningshow jetzt vorüber ist.
Hau, und jetzt lass uns in die Morgensonne reiten.
Ja.
SWR 3, die Morningshow. Montag bis Freitag von 5 bis 9. SWR 3.